Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Uwe Kartmann. Hallo, Herr Kartmann.
Ja, hallo, Herr Helwig.
Herr Kartmann, Sie sind noch nicht so lange in Bremen, deswegen können Sie sich vielleicht noch kurz den Zuhörern und Zuhörern vorstellen.
Ja, das mache ich gerne. Ich bin Uwe Kartmann, Geschäftsführer von Kita Bremen seit dem 1.10. Komme gebürtig aus dem Südoldenburger Land, aber immer schon mit einer gewissen Affinität nach Bremen.
Aus Langförden, um genauer zu sein?
Genau, aus Langförden, kleiner Ort. Der nächstgrößere. Aber ich kenne Bremen schon seit meinen Kindheitstagen. Also wir sind früher immer hier in den Karstadt gefahren. Das war immer das große Highlight für die ganze Familie dann zu Weihnachten.
Ja, jetzt können Sie wieder nach Karstadt, heißt es ja hier in Bremen. Genau. Nach Karstadt hin, womöglich sogar nach Karstadt können Sie ja jetzt wieder machen. Waren Sie schon bei Karstadt in dem halben Jahr?
Ja, tatsächlich. Und ich habe dort auch schon eingekauft.
Aber Sie haben es wahrscheinlich nicht wiedererkannt, ne?
Es hat sich etwas geändert. Ich hätte Vorschläge.
Waren Sie in der Zeit hier als Kind bei Karstadt, wo es noch die Tierabteilung gab, die legendäre?
Ich war immer in der Spielzeugabteilung.
Ja,
und dafür war lange und bin da nicht wieder rausgekommen.
Verstehe. Die ist ja auch sehr dezimiert, muss man sagen. Das weiß ich ja sogar noch. Als ich 1999 nach Bremen gekommen bin, war sie auch noch bedeutend größer. Nochmal zurück. Sie sind Geschäftsführer der Kita Bremen seit 1.10.24. Die Kita Bremen, das sind ungefähr 2.500 Beschäftigte und 9.000 Kinder. Wenn man nicht wüsste, dass die Beschäftigten nicht alle Erzieherinnen wären, würde man sagen, das ist ja ein Schlüssel, der ist ja grandios. Ne? Ja. Aber so ist es leider nicht. Wie viel davon sind denn Erzieherinnen und Erzieher, also die wirklich mit den Kindern arbeiten ungefähr?
Ja, also wir haben so ungefähr einen Schlüssel von 1:7 von Kind zu also von Kindern zu Erziehern und von 1:3 in den Krippengruppen. Und aber das ist auch ein großer Vorteil von Kita Bremen, dass wir eigene Kräfte im Bereich der Reinigung haben und auch eigene Kräfte im Bereich der Küche. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und das ist ein Gesamtkonzept, wenn man so will. Letztendlich
fürs Team ist das, glaube ich, auch besser.
Fürs Team ist das wichtig. Es ist auch für die Kinder wichtig, weil sie dann genau wissen, wie wird zum Beispiel ein Essen zubereitet. Man kann direkt mit der Küche dann sprechen, was man denn auch gerne hätte. Also wir haben jetzt keine per Karte, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem können die Kinder dann auch partizipieren und entscheiden, was mit gekocht werden soll.
Verwaltung ist ja wahrscheinlich auch ein Teil, ne?
Ja, genau.
Also wahrscheinlich
knapp
nicht so
gut.
Sie sind, wie gesagt, Sie kommen aus der Nähe von Vechta, also aus dem südoldenburgischen Raum. Sie sind Diplom-Kaufmann. Wo haben Sie studiert? Das habe ich jetzt nirgendwo gefunden.
Ich habe in Bayreuth studiert.
Oh, nochmal wo ganz anders.
Ja. Ganz anders und das war total schön. Und es gibt dort eine besondere Kultur, nämlich die Biergartenkultur. Und das müssen wir unbedingt nach Bremen bringen.
Ein paar gibt es schon, aber nicht so ausgeprägt wie in Bayreuth. Ich weiß nicht, wie viel Biergarten da pro Einwohner oder wie viel Einwohner pro Biergarten.
Alle paar Meter, aber die Kultur ist ja das Besondere, dass man dort für vergleichsweise wenig Geld, man kann sich auch selber was zu essen mitbringen, quasi den ganzen Tag dort aufhalten kann.
Ja.
Und das wird dann auch so gelebt. Und
das gibt es hier so eigentlich
sehr schön.
Nicht.
Können Sie
jedenfalls
mal sehen,
nicht im Biergarten.
Nach dem Karstadt widmen wir uns den Biergärten.
Ja, genau. Wieso sind Sie nach Bayreuth gegangen? Diplomkaufmann kann man ja in vielen Universitätsstädten werden.
Ja, aber Bayreuth hatte einen guten Ruf. Ist eine interessante Stadt, aber auch trotzdem noch eine überschaubare Stadt. Und tatsächlich ist es so, man fährt dann nicht immer nach Hause. Und das heißt, dass die Studenten dort 7 Tage lang sind. Und das hat für das Studentenleben, ich kann da gut aus Erfahrung berichten,
wir wollen nicht ins Detail
einen besonderen Einfluss. Also,
vielen Dank. Verstehe. Ich wollte gerade sagen, und die Bayreuther, versteht man die überhaupt, wenn die wirklich bayerisch sprechen? Sind Sie da mitgekommen? Haben Sie sich irgendwas aneignen können?
Das ist ja gar kein Bayerisch, das ist ja Fränkisch.
An alle Bayreuther.
Ganz großer Wert drauf gelegt. Und tatsächlich, wenn man
Bayreuth
so ist,
klingt halt so nach Bayern.
Ja, ist richtig, aber es ist ein ganz anderes Fränkisch. Verständnis. Und zum Beispiel ist es auch so beim Landtag, dass man genau guckt, wie viele Franken sind dort, wie viele Bayern sind dort. Das ist immer noch so. Und wenn man ein bisschen nach außerhalb fährt, wunderschöne Fichtelgebirge und so weiter, wunderschöne Ecke. Aber tatsächlich ist es mit dem Verstehen immer etwas schwieriger.
Fränkisch ist auch sehr speziell. Ist eine sehr spezielle Sprache.
Ich weiß nicht mehr. Es war, glaube ich, das harte B und das weiche P, aber so ungefähr.
Und das R wird, glaube ich, sehr, nicht gerollt, aber so irgendwie so sehr kratzig ausgesprochen, ne?
Also alle Franken können das Wort Ferrocarril hervorragend aussprechen.
Ferrocarril?
Ferrocarril ist Spanisch und ich zum Beispiel als Norddeutscher kann das nicht aussprechen, wegen des doppelten Rs. Mhm. Also, mir ist das immer weich und die Franken sprechen
sehr laut. Ferrocarril.
Hervorragend. Also, können Sie das nochmal bitte wiederholen?
Ich glaube, das hat auch nicht so richtig hingehauen. Dann waren Sie lange in Hessen tätig. Sie waren beim Verkehrsverbund Gießen. Sie waren beim Deutschen Jugendherbergsverband in Frankfurt immer als Controller, also ungefähr in dieser Funktion. Oder war das gar nicht Berlin, war das in Gießen noch nicht so beim Verkehrsverbund?
Also in Gießen bin ich als Controller dort gestartet, aber danach ging es auch tatsächlich Einkaufsleitung. Also das ist was ganz Spannendes, wenn man plötzlich mit der Deutschen Bahn über Schienenverkehrskilometer verhandeln muss. Mhm. Also da kann ich Geschichten erzählen. Mache ich jetzt nicht, aber sehr spannend. Ja. Und dann bin ich ja nach Frankfurt gewechselt und dort dann später als erster stellvertretender Geschäftsführer, dann lange als Geschäftsführer und Vorstand tätig. Sehr, sehr spannend. Dann ist mir für ganz Hessen tätig. Sie kennen das ja auch so ein bisschen. Hessen?
Ja, ich komme aus Nordhessen, ja.
Genau. Und
und habe mal in ein Jahr in Frankfurt gearbeitet und gelebt, das stimmt. Ich habe in Marburg studiert.
Ich habe ja vorher in Gießen gewohnt und Gießen stand ja immer so ein bisschen im Schatten von Marburg, aber wir haben das durch eine eigene Mentalität wieder gut gemacht.
Und durch das Elefantenklo.
Ja, okay, meinetwegen auch. Aber in Frankfurt war es total, also erstmal ist die Stadt super, das muss man wirklich sagen. Und wir haben in Friedberg gewohnt, kennen Sie Friedberg?
Nee. Das ist an den Toren Frankfurts, ne?
Ja, richtig, genau. Dort ist tatsächlich eine der größten Burgen in Deutschland. Mhm. Und wir hatten das unverschämte Glück.
Sie unverschämt haben
in der Burg gewohnt.
Ach, tatsächlich.
Und da liefen denn, wir haben ja drei Kinder und jeden Tag liefen dort Leute in Rüstung herum. Das war dann für die natürlich ein Highlight. Ja. Ne? Wirklich wunderschön.
Das kann Ihnen Bremen natürlich nicht bieten, ne?
Ja, aber dafür ja anderes. Ich bin gerade hier mal an der Weser entlang gelaufen, hier in Schnorrviertel. Sonne scheint, gibt es einen schöneren Ort.
Ja, das stimmt, aber Sie können nicht in der Burg wohnen.
Also das ist wirklich nicht möglich.
Was hat Sie wieder aus... Wie lange waren Sie in Hessen? Wie viele Jahre so ungefähr?
Ja, 10 Jahre.
Ah ja. Was hat Sie wieder nach Norddeutschland gezogen? Das Norddeutsche, dass Sie wieder in der Nähe von Vechta, also da in Norddeutschland eben leben wollten? Ist es das oder also, war es die... Herausforderung, natürlich war es die Herausforderung, aber...
Mehrere Gründe tatsächlich.
Weil also, Hessen ist, Südhessen und Mittelhessen ist ja auch ganz schön.
Also Hessen ist ein verkanntes Reiseland, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Kann man Edersee-Region und ja auch Nordhessen, Bad Karlshafen und so weiter, ganz toll. Aber zum einen familiär, also Schwiegereltern und Eltern nicht, wohnen ja dann noch in Vechta und Schwiegereltern wohnten zumindest zu der Zeit in Vechta. Und der Bischof hat gerufen und dann war klar, dass ich dem Ruf folge und bin dann ja in die Kirchenverwaltung.
Genau. Zwischenschritt, bevor Sie nach Bremen gekommen sind, zwischen Frankfurt und Bremen sozusagen, stimmt das?
Ja,
genau. Lag diese Herausforderung, da waren Sie bei der Förderstiftung Zukunft durch Bildung, bei der bischöflichen Förderstiftung Zukunft durch Bildung. Sie sind auch in der katholischen Kirche engagiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Interessanterweise waren Sie im Vorstand des St. Georgs Vereins. Das ist ja schon was sehr Spezielles, ne? Ich weiß nicht, ob Sie selber auch in Uniform da aufgetreten sind. Auf jeden Fall können Sie natürlich viel besser erklären, was ich so auf den ersten Blick gesehen habe. Ist der St. Georgsverein dazu da, kirchliche hohe Festtage zu unterstützen, dadurch, dass Ehrenamtliche zum Beispiel den Himmel tragen oder solche Sachen machen? Ist das so oder ist das vollkommen falsch?
Nein, das ist, haben Sie schon sehr gut erfasst. Der Georgsverein ist wirklich was ganz Tolles.
Und auch was sehr, 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 mit sehr, einer sehr langen Tradition, ne?
Ja, genau. Und zur Entstehungsgeschichte. Damals ging es der Kirche nicht so gut. Mhm. Und dann hat der damalige Pfarrer gesagt, ich brauche hier ehrenamtliche Unterstützung, Leute, die mir helfen bei kirchlichen Tätigkeiten. Und dann hat er einige um sich geschart. Und das passiert seit 1870. Mhm. Und es gibt immer noch eine Schar und erstaunlicherweise sogar relativ viele junge Leute, die sich dann dort engagieren für die Kirche, dort ihren Dienst tun. Und dann gibt es auch die entsprechenden Uniformen. Und diese Uniformen, die sind...
Das ist für hohe Feiertage, ne?
Für hohe Feiertage.
Und Prozessionen und sowas.
Genau, die sind abgeleitet von den Oldenburger Dragonern. Die kamen nämlich aus der damaligen Zeit. Denn als die abgezogen sind, dann gab es ein gewisses Vakuum in Vechta, wo dann auch nicht mehr viel passiert ist. Und dann brauchte man so ein bisschen Unterstützung. Und dafür haben sich dann die Ehrenamtlichen gesammelt. Und Ich bin zwar nicht mehr Vorstand des Vereins, noch als Beisitzer.
Da müsste man eher da wohnen, ne? Wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig aus der Ferne, oder?
Genau, es ist sehr, 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 sehr schön, aber auch sehr zeitintensiv. Mhm. Ich habe die Vorsitzendentätigkeit dann damals abgegeben. Mhm. Und dann haben wir aber gute neue Leute gehabt, auch eine Generation jünger, die das Ganze dann nochmal voranbringen. Und ja, es ist sehr schön. Treffen uns regelmäßig. Wir haben die schöne Idee, dass wir gemeinsam nach Santiago de Compostela pilgern wollen. Mhm. Da wir aber alle berufstätig sind und nicht so schnell sind, brauchen wir Jahrzehnte, um da anzukommen. Aber das Ziel ist klar.
Irgendwann geht es ja Pension, dann geht wirklich was drauf. Haben Sie denn auch mal selber diese Uniformen getragen bei solchen Anlässen?
Ja, ich war ja der Vorsitzende des Vereins.
Ach so, ja, da muss man sich wahrscheinlich auch so zeigen.
Genau.
War das eine Maßanfertigung?
Nein, aber tatsächlich ist es so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn der Hut nicht richtig passt, dann braucht man einen anderen.
Ja, verstehe. Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, habe ich das denn richtig beschrieben oder waren das alle möglichen Hilfen? Ich meine, es gibt ja auch so ehrenamtliches Engagement in der Kirche, wo man für den Blumenschmuck sorgt und sowas. Hat das alles abgedeckt, was dieser Verein macht, oder geht es tatsächlich um die Sachen bei Prozessionen?
Also Prozession ist zum Beispiel ein Punkt, aber tatsächlich, wenn der Pfarrer in Nöten ist, sei es mal bei Kirchenzählungen oder sonstigem, dann ruft er an und dann wird ausgeholfen. Und ich bin noch beim Sozialverband Kolping aktiv, dort mit vielen Familien, die so in der gleichen Situation sind, auch mit den gleichen Kindern, also vom Alter her. Und auch das ist wirklich schön, da profitiere ich sehr von, muss ich sagen.
Jetzt kommen wir zu einer der Gretchenfragen. Wohnen Sie auch wieder in Vechta?
Ich wohne tatsächlich mitten in Vechta. Auch da hatte ich wieder
viel
Glück. So will ich das nicht.
Sie sind nicht deswegen weggezogen, aber Sie bezahlen natürlich Ihre Steuern in Niedersachsen.
Ja, gut. Das ist.
Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass Sie natürlich nach Vechta zurückgezogen sind.
Einmal ist es mein Vater, 97 Jahre, hat gerade Geburtstag gehabt.
Oh toll, 97 ist schon
das
was.
Ist, ne? Er hat Dinge erlebt. Ja, das ist, glaube ich, ein eigener Podcast wert.
Ja, fragen Sie mal, ob er mal kommen will.
Ja, vielleicht mache ich das. Sie kennt Bremen gut.
Ja, sehr gut. Ja. Ja, wohnen wieder in Vechta und pendeln dann eben hin und her.
Genau, das geht eigentlich tatsächlich auch ganz gut. Ich brauche etwa eine Podcastlänge. Ich kann einen Podcast hören.
Ja, es gibt ja eine ganze Menge Folgen, da können Sie noch viel hören. Ich wollte nämlich fragen, ob Sie sich hier an die katholische Kirche irgendwie angeschlossen haben, aber das kommt ja dann gar nicht in Frage, weil Sie noch Ihrer Kirchengemeinde natürlich in Vechta dann treu sind.
Ja, aber tatsächlich war ich beim Empfang hier vom katholischen Büro und ich muss sagen, das war richtig gut. Hm. Da war ordentlich was los und da hat man ja auch Leute gesehen, die man sonst da gar nicht so verortet hätte, war voll besetzt und auch von der Politik war toll, wer da alle vertreten gewesen ist. Mhm. Da merkt man, in der Diaspora ist eine Menge los.
Mhm. Wissen Sie bestimmt, dass Sie einen Namensvetter haben, Uwe Kartmann, da weiß ich nicht, ob er Kartmann oder Kartmann ausgesprochen, der mal bei Hannover 96 gespielt hat, allerdings in der zweiten Bundesliga?
Oh, ich habe mehrere Namensvetter, aber das ist einer tatsächlich. Ich glaube, es ist ein Manager, wenn ich das richtig verstanden habe, der dort als Spielerberater oder...
Ich meine, das ist ein Spieler. War nicht lange und der ist auch älter als Sie, muss auch schon ein paar Jahre zurückliegen. Ja. Das habe ich nur, als ich natürlich geguckt habe, was Herr Kartmann so für Spuren im Netz hinterlässt, da habe ich den gefunden. Der war, glaube ich, 2 Jahre oder so bei Hannover 96, habe ich gesehen. Und dass es einen Rechtsanwalt in Hannover gibt, der gleichen Namens ist, aber dass das der gleiche ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Es gibt tatsächlich auch einen Bauunternehmer Kartmann hier in Bremen, aber keine Verwandtschaft.
Verstehe. Oh, der auch Uwe heißt?
Nein.
Ah ja, der heißt nämlich auch Uwe und der Rechtsanwalt auch. Also Sie sind in guter Gesellschaft.
Ja, okay.
So, jetzt haben Sie hier eine große Aufgabe angenommen, muss man ja sagen. Ne? Also, und zwar eine große Aufgabe, nicht nur wegen vieler Menschen, das ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen, so viele Beschäftigte und so viele Schutzbefohlene, kann man ja sagen, sondern auch wegen der Umstände in Bremen und überhaupt. Fachkräftemangel in Bremen, ist die Sozialstruktur eine besondere, anders als in Vechta, stelle ich mir vor. Wieso macht man sowas? Dann, als Sie angefangen haben, gab es eine Haushaltssperre, das kommt noch dazu. Es gab 900 Plätze, die nicht besetzt werden konnten, weil eben Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Warum tut man sich das an?
Also ich glaube, das Wort tut sich das an, das passt da nicht so ganz, sondern das ist wirklich eine tolle Herausforderung. Ich habe mich sehr gerne für Bremen entschieden.
Achso, man muss vielleicht noch sagen, Sie hatten vorher mit Schule viel zu tun. Ne?
Genau.
Also an dieser Stelle in Vechta, da waren Sie für diverse Schulen mitverantwortlich, ne? Für die Organisation und die Struktur. Da wollte ich Sie auch noch, kommen wir gleich zu.
Ja. Aber ich fange vielleicht tatsächlich noch mal einmal in Vechta an. Ja. Also war dort für die weiterführenden Schulen, katholischen Schulen zuständig, Oberschulen, Gymnasien. Wir hatten auch eine berufsbildende Schule mit Erzieherausbildung. Und davor war ich im Übrigen ja für die Kirchenverwaltung zuständig und mit auch einem Schwerpunkt waren die Kindertagesstätten. Also ganz fremd war mir das Thema nicht. Und die Schulstiftung, das war eine tolle Sache, habe ich gerne für gearbeitet, hat sich enorm weiterentwickelt und hat auch eine gute Nachfrage. Aber man merkt auch, wir hatten zum Schluss ein tolles neues pädagogisches Konzept in einigen Oberschulen implementiert. Da ging es dann darum, dass in der 5. und 6. Klasse die Kinder nicht mehr das mitbringen, was sie vor ein paar Jahren noch mitgebracht haben. Kernkompetenzen, soziale Kompetenz. Und weil man natürlich in seinem Haushalt bleiben muss, in seinem Budget, haben wir alles, was irgendwie noch möglich war, genau in den Jahrgang 5 hineingenommen. Keine Klassenarbeiten geschrieben, sondern erstmal ankommen, Vertrauensverhältnisse aufbauen. Und die Kinder wirklich ganz, ganz langsam an das Thema Schule heranführen. Und das sind ja eigentlich alles Sachen, die schon vorher hätten passieren müssen, in der Grundschule nämlich. Mhm. Und bei der Entwicklung dieses Konzeptes haben wir uns natürlich auch mit Grundschullehrern unterhalten, warum funktioniert das nicht mehr? Und also Grundschule ist ja zurzeit wirklich auch eine echte Herausforderung, hat sich vieles geändert. Bremen ist besonders, ja, aber mittlerweile hat sich das ja eigentlich auch in allen anderen Städten gezeigt. Also Bremen ist besonders, aber nicht einzigartig in diesen Herausforderungen. Armut gibt es auch in Vechta und kommt auch immer mehr und auch das Thema Migration und Inklusion. Und die Grundschullehrerinnen und Lehrer haben mir dann erklärt, ja, das vorher passiert ja, haben wir da ja auch schon die entsprechende Herausforderung, nämlich in den Kitas. So, da macht es natürlich Sinn, eigentlich am Anfang anzufangen, in den Kitas frühestmöglich, möglichst alle Kinder, das ist ja auch gerade ein Bestreben hier in Bremen, dass man versucht, Kinder, die bislang noch gar nicht in der Kita gewesen sind, ja, die Eltern dafür zu begeistern, das zu tun und sozusagen dort alle Kraft hineinzusetzen, damit es die späteren gar nicht so schwer haben. Denn klar ist, wenn ich alles jetzt, komme ich wieder zurück zu der Oberschule, alles in den Jahrgang 5 hinein investiere, dann fehlt es mir später, denn wenn die Kinder in der Pubertät sind und so weiter. Und ich dort einfach die Ressourcen. Mein Aufruf an die Politik wäre, möglichst viel in die Kitas zu investieren, denn sind die Herausforderungen für die späteren Jahrgänge nicht so gravierend.
Aber das wissen ja eigentlich alle schon seit Jahren, wissen das alle. Zumal man sollte doch diesen kleinen Würstchen, finde ich, Würmchen, wirklich alles versuchen, alles mitzugeben, weil sie können auch für ihr Elternhaus nichts, egal ob es nun Armut ist oder Eltern, die sich einfach nicht kümmern können oder einfach so Pech gehabt haben oder nicht das machen, was Bildungsbürger so mit ihrem Nachwuchs machen. Ne?
Ja.
Deswegen, finde ich, sollte man denen einfach nur 3-4 Jahre ersparen, wo sie, weiß ich nicht, wo sie es halt schwerer haben als andere. Da fängt's. Deswegen weiß es. Ist ja relativ klar, dass man das machen müsste.
Ja, ich glaube, da herrscht doch allgemeiner Konsens.
Aber trotzdem haben wir noch Schulabbrecher und Kinder, die, wo es offensichtlich nicht geklappt hat.
Also zur Ehrenrettung der Politik hier, ich habe schon den Eindruck, dass hier eine ganze Menge auch gemacht wird und auch wurde. Wenn man sich einfach, ich vergleiche jetzt mal die Systeme in Bremen und auch andernorts, wir haben hier zum Beispiel die Kinder- und Familienzentren. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
Für die sind Sie auch zuständig, ne?
Genau, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil von Kita Bremen, wo man auch gleichzeitig die Elternarbeit bedenkt. Und auch da gibt es zusätzliche Ressourcen, nicht in jedem Haus, aber in den meisten Häusern. Da gibt es entsprechende Räumlichkeiten dafür, damit man eben die Eltern ansprechen kann, die man sonst vielleicht nicht bekommt. Und es nützt auch relativ wenig, wenn ich dem Kind tagsüber etwas beibringe, und abends wird es anders vorgelebt. Also das heißt, es muss eine Erziehungspartnerschaft sein. Und diese Kinder- und Familienzentren, da ist gerade meine Kollegin Frau Zisch sehr aktiv drin, ist eine ganz tolle Sache. Die gibt es auch aus Ressourcen und aus Geldgründen an den meisten anderen Orten nicht. Und wenn ich dann den Faden nochmal weiterspinnen darf, Wurde hier in, und wird hier in Bremen ja auch viel investiert im Bereich Inklusion. Da finde ich, ist Bremen immer noch Vorreiter. Hier gibt es noch entsprechende Modellprojekte, die müssen auch ausgebaut werden. Und da muss man an dieses Thema nochmal rangehen, weil einfach die Herausforderungen entsprechend sind.
Weil Sozialassistenten fehlen. Ich will jetzt nicht lauter Wasser in den Wein kippen, aber einfach ist das ja auch nicht. Oder es ist auch nicht nur glatt gelaufen in Bremen, muss man so sagen.
Das ist so.
Also man hat das so, ziemlich schnell gemacht, damit man ganz weit vorne ist, ohne dass es richtig finanziert und durchgeplant war. Ja. Das ist aber schon da.
Aber ich habe jetzt ein Lebensalter erreicht, wo ich sagen kann, das ist andernorts auch, gab es da entsprechende Herausforderungen, wo das nicht immer glatt gelaufen ist. Und ich finde, gerade diese Kinder- und Familienzentren, die müssen wir halten. Und diese Idee der Inklusion, die müssen wir entsprechend ausbauen. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal Kita Bremen anschaue, wir haben das Thema frische Küchen. Das ist an den meisten anderen Standorten in Niedersachsen und sonst wo nicht vertreten. Mhm. Gibt es auch, aber nicht in dem Maße, wie wir das hier haben. Mhm. Und ich finde, das ist ein Aushängeschild. Also die frühkindliche Bildung hier in Bremen ist immer noch ein Aushängeschild bei gleichzeitigen Baustellen, die wir haben. Also die Arbeitsbelastung zum Beispiel ist enorm, die wir in den Kitas haben. Hm. Da müssen wir unbedingt was dran tun.
Das liegt ja auch an dem Fachkräftemangel, ne? Wenn weniger Leute irgendwo arbeiten, weil Krankheitsausfälle nicht ausgeglichen werden, werden die selber manchmal krank, ne? Also das heißt, das ist tatsächlich so eine Spirale, wenn man Pech hat.
Ja, wir sind momentan in besonderen Situationen. Das liegt an den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Da müssen wir gucken, wie wir damit entsprechend umgehen und Schwerpunkte setzen. Das ist die Herausforderung. Das ist wirklich herausfordernd. Fachkräftesituation. Kita Bremen ist momentan tatsächlich in der Situation, dass wir die Plätze besetzen können, also die Arbeitsplätze. Das ist was ganz Tolles. Aber keiner weiß, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten verhält. Und wir hatten ja vorher, kamen wir aus einer Mangelsituation. Ob wir da wieder hineinkommen, das ist immer ganz schwer. Mhm. Genau wie mit den Kinderzahlen in der Prognose. Das weiß ich noch aus der früheren Tätigkeit her. Alles, was man da prognostiziert hat, konnte man 6 Monate wieder Trost beiseite legen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sieht das bezüglich dieser Situation Fachkräfte eigentlich momentan ganz gut aus. Aber wir wissen natürlich nicht, was passiert jetzt mit den ganzen Jahrgängen, die in Rente gehen? Mhm.
Das ist die Boomer, ja.
Das, ja, bin ja selber einer. Ich auch. Nicht? Ja, genau. Und das sind viele. Und es ist unglaublich schwer zu prognostizieren, was die Kinderzahlen anbelangt. Jetzt haben wir momentan eine gewisse Entspannung. Wir können jedem Kind einen Platz anbieten. Aber wie gesagt, die Prognosen sind schwer. Das Thema Zuwanderung, das ist ein ganz erheblicher Faktor. Das weiß ich, wie gesagt, auch noch aus der Vergangenheit. Da habe ich die Prognosen auch teilweise selber erstellt. Das ist wirklich Wahnsinn. Muss nur ein großer Arbeitgeber schließen oder neu aufmachen. Und dann haben sie auf einmal eine ganz andere Zusammensetzung in dem jeweiligen Ortsteil.
Ich weiß gar nicht, ob das, also ich finde trotzdem, dass die Herausforderung groß ist, weil eben wegen dieser ganzen Unwägbarkeiten und weil es ja offensichtlich Zahlen gibt, wo man sieht, dass die, man weiß natürlich nicht, ob alle Schulabbrecher überhaupt in der Kita waren, das wissen wir beide natürlich nicht, aber dass zum Beispiel, ich weiß, die meisten können es nicht mehr hören, aber in allen Leistungsvergleichen Bremen besonders schlecht dasteht, eben weil vielleicht von Anfang an nicht genug gefördert worden ist, da machen wir keine großen Fortschritte. Ich weiß, sowas dauert wahrscheinlich eine Dekade, was weiß ich, wie lange. Vielleicht kann man in 10 Jahren sagen, das war gut, was man angefangen hat, aber so richtig überzeugend ist das bis jetzt noch nicht. Ja, also, ich meine, ich rede mit den Kindern natürlich nicht, die mir sagen, wie toll das alles ist und wie schnell sie Deutsch gelernt haben. Das ist übrigens auch sowas. Kinder nehmen Wissen auf wie einen Schwamm. Und da denke ich auch immer, das muss man doch ausnutzen, diese kleinen Kinder, wie schnell die Sprachen oft erwerben, wenn die erstmal in so einem Kindergarten sind. Aber es muss mit ihnen Deutsch gesprochen werden. Aber dann sind die ja wahnsinnig schnell. Das ist ja wie so eine Blüte, die explodiert. Ne?
Ja, genau. Das ist ja der Punkt. In dem Alter geht es am besten mit der Förderung. Und Bremen ist klug beraten, alles, was es an freien Möglichkeiten auch bei schwierigen Haushalt hat, dort zu investieren.
Alle Kinder möglichst in den Kindergarten zu kriegen irgendwie.
Also das ist ja noch die zusätzliche Herausforderung. Einmal diejenigen, die da sind, müssen ordentlich gefördert werden und diejenigen, die nicht da sind, müssen entsprechend angesprochen werden. Und da gilt es natürlich jetzt, ein gutes System zu haben, wie man diese Familien erreicht.
Und ohne sich selbst zu überfordern, weil die Erzieher müssen ja dann auch da sein.
Genau.
Was mich trotzdem nachdenklich macht, die Gesellschaft ändert sich und für die Kinder oder die Familien ist es auch nicht wird es auch nicht leichter in jeder Weise. Aber wenn Sie sagen, dass man in der Schule, in der fünften Klasse die Kinder erstmal ankommen lassen muss, da denke ich immer, irgendwas stimmt aber nicht, weil Eltern haben ja auch eine Verantwortung. Ich finde es komisch, wenn das nötig ist, dass die in der fünften Klasse nicht anfangen, eben was Sie gesagt haben, mit Hausaufgabe oder Testschreiben oder so, dass man inzwischen quasi irgendwie doch einen Schlenker noch machen muss. Irgendwas ist doch daran nicht gut, oder?
Also das ist ja, geht es ja.
Verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Wie wenn man hört, in der Grundschule wird erstmal eine halbe Stunde gespielt, bevor mit dem Unterricht angefangen werden kann.
Das, ich bin da völlig bei Ihnen und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir diese Kinder- und Familienzentren haben, damit wir die Eltern auch mal dran erinnern, was eigentlich gut wäre für das Kind und wie das Kind gefördert, auch zu Hause gefördert werden kann und wie das Kind sozusagen, also die Idee ist ja auch, dass wenn man einen guten Bezug zu den Eltern hat, die Eltern das dann ja weitererzählen an die anderen Eltern, die bislang ihre Kinder noch nicht in die Kita entsprechend gegeben haben.
Ja, aber dass man die Eltern ihre Verantwortung erinnern muss, das ist ja schon ein Problem eigentlich, ne?
Das ist eine Herausforderung, das ist so.
Nee, ich meine, weil das ja eine Riesenentscheidung ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Das ist vielleicht nicht immer überall total durchdacht.
Ja.
Aber es ist halt ein Mensch, den man 18 Jahre behüten, beschützen und fördern muss. Ne? Meinen Sie, das ist wirklich einigen gar nicht klar?
Also wir haben unser System hier in Deutschland und viele Eltern, gerade auch in Bremen, kommen ja auch aus anderen Ländern. So, und dort hat man das anders, das System. Und
das ist nicht jeder, keine Verantwortung. Ist das nicht so, dass man...
Nee, aber das System, dass man das Kind in die Kita geben muss oder in das Kinder- und Familienzentrum geben kann und...
Nee, aber trotzdem bemüht man sich ja darum, dass das Kind irgendeine Art von Bildung hat, damit es später mal einen Beruf erlernen kann. Das wird doch in allen Ländern in etwa gleich, also groß, im Groben gleich sein, oder?
Ja. Also erstmal glaube ich, dass alle Eltern eine gute Idee haben, dass sie ihr Kind gefördert haben müssen. Sicherlich haben alle Eltern auch irgendwie unterschiedliche Vorstellungen in der Prioritätensetzung. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo die Familien sehr groß gewesen sind. Und auch gerade, da kann ich mich noch gut dran erinnern, in meiner Zeit in der Kita, da gab es Familien mit, da gab es Familien mit 10 bis 13 Kindern. Mhm. Die konnten sich gar nicht in dem Maße um das jeweilige Kind im Einzelnen kümmern. Da war sehr viel Selbstverantwortung der Kinder.
Ja, sozusagen. Die älteren Kinder haben dann die Erziehungsarbeit mit übernommen oft, ne?
Ja, mhm. Und, ich weiß, das hinkt jetzt natürlich alles sehr im Vergleich, aber trotzdem ist es so, wenn ich natürlich auch nicht die sozialen Möglichkeiten habe, vielleicht auch nicht das Einkommen habe, dann habe ich eher andere Sorgen gerade
als
die Erziehung. Ja. Oder ich glaube, dass die Erziehung sonst noch irgendwie laufen könnte. Ja. Aber ich glaube, das ist in jeder Familie unterschiedlich. Es gibt nicht die Gründe oder die einzelnen Gründe. Es gibt eine Vielzahl von entsprechenden Gründen. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Eltern zu erreichen, zu überzeugen, was eine gute Erziehungsarbeit ist und vor allen Dingen auch die Kinder in die Kinder- und Familienzentren zu bringen.
Obwohl es gibt ja auch Wohlstandsverwahrlosung auch. Es ist gar nicht immer nur eine bestimmte Gruppe, auch wenn es da vielleicht öfter vorkommt. Ne? Aber man kann ja auch krank sein und überfordert. Also solche Sachen zum Beispiel. Ne?
Genau.
Aber trotzdem, wenn ich das eben höre, man muss erstmal, das ist ja auch an der Uni so, dass da inzwischen so Zwischengänge angeboten werden, weil das Abitur ein Hochschulnachweis, also Nachweis ist, dass man zur Hochschule gehen kann, aber noch lange dazu berechtigt, aber nicht befähigt, das wollte ich sagen. Ne? Universitäten haben da ja auch Probleme mit.
Ja, aber es ist, ich will nochmal auf das hinaus, was Sie vorhin gesagt haben, wie leicht eigentlich Kinder einen Schritt nach vorne machen können. Ich durfte damals in Frankfurt ein großes Projekt, das war eine Bremer Idee, es hieß Deutschsommer, wo man Kindern, die Schwierigkeiten mit der Sprache hatten, in den Ferien, das war von uns mit unterstützt und begleitet, ich durfte dabei sein, unterstützt haben, zusammen mit der Polytechnischen Gesellschaft. Und da ist es tatsächlich gelungen, innerhalb der Ferien, 6 Wochen Ferien, dann in den Herbstferien gab es nochmal eine Begleitung der Eltern. Da wurden also die Eltern nochmal eingeladen und dann wurde ihnen nochmal gesagt, worauf es drauf ankommt bei einer guten Kindererziehung. Und es hat ausgereicht, um einen Fortschritt von 30% im Lernerfolg zu haben.
Hm.
Und das Ganze hat natürlich was gekostet, war eine teure Sache, aber es hat nichts im Vergleich zu dem Fortschritt, der damit erreicht werden konnte.
Aber in Bremen, gibt es denn noch Deutschsommer in Bremen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich weiß nur, dass die Idee aus Bremen kam.
Aber eine gute Idee, das vielleicht wieder aufleben zu lassen, wenn das Geld da ist. Ne?
Ja.
Das ist ja auch tatsächlich ein Problem, aber könnten ja vielleicht auch Ehrenamtliche für gewonnen werden. Ne? Oft bei Kleinkindern ist es ja so, mit ihnen Deutsch zu reden die ganze Zeit bringt ja schon wahnsinnig viel. So lernen die ja auch in der Familie eigentlich die Sprache. Ja. Wenn die Eltern das nicht können, weil sie die Sprache selbst nicht können, müssen sie halt viel Kontakt mit anderen haben, die viel mit ihnen quasseln. Ne? Also ja, vielleicht sind da so Partnerschaften, könnte da auch noch, vielleicht hat die Kita da auch noch Kapazitäten zu.
Also wir haben ja einmal die Kinder- und Familienzentren, dann haben wir noch die Horte, aber wir haben auch die Treffs. Und die Treffs, das ist, also da müssen Sie eigentlich mal hinfahren, das ist was ganz Tolles. Und das ist auch eine, gibt es zwar auch andernorts, aber so in diesem Umfang, glaube ich, ist Bremen da auch Vorreiter drin. Da ist es ja so, dass die Kinder dann dorthin gehen können zu den entsprechenden Treffs und da kommen häufig auch die Familien dazu. Und manchmal hat man, zumindest bei gutem Wetter, das Gefühl, der ganze Stadtteil ist denn dort. Und dann haben wir eine entsprechende pädagogische Begleitung dort. Und ja, wissen Sie denn, dass all das, was man sich vorstellt, wie man zusammenwachsen kann als Gemeinschaft, als Stadtteilgemeinschaft, gut funktionieren kann? Super.
Ja, das gibt mir Hoffnung, was Sie erzählen.
Ja, die sollen Sie auch haben. Und ich will jetzt nicht an dem Team vom Kaiser Friedrich herangehen, aber ich lade Sie mal ein in ein Kinderrestaurant bei uns.
Dann
essen wir da mal und dann sehen Sie mal, wie so ein Kinder- und Familienzentrum funktioniert. Und dann sehen Sie mal, wie die frische Küchen da mit gut drauf abgestimmt sind. Super.
Ja. Sie haben gesagt, als Sie angefangen haben im Oktober, Sie wären begeistert von Kita Bremen quasi und begeistert von Bremen. Bremen kennen Sie ja nun schon, aber hat sich das so gehalten oder gibt es inzwischen auch Sachen, wo Sie denken, ja, das ist doch eine Herausforderung oder man nennt es ja inzwischen nicht mehr Problem, sondern das ist ein Thema, womit Sie vorher vielleicht gar nicht
gerechnet haben? Also mit dieser... Das nehme ich erstmal meinen Wortschatz auf. Nicht?
Kennen Sie das noch nicht? Das
habe ich so noch gar nicht vergegenwärtigt. Thema. Wir haben da ein Thema. Nicht? Aber... ich habe den Eindruck, dass wir hier in Bremen immer noch in vielen Dingen Vorreiter sind. Vielleicht ist es nicht so gefühlt und vielleicht wird vieles auch nicht gesehen. Ich habe aber gerade ja so ein paar Beispiele gebracht und da können wir nach wie vor stolz drauf sein. Und ich nehme auch wahr, dass wir von guten Seiten, also von allen Seiten, die gute Idee haben, gute frühkindliche Bildung zu haben. Es gibt nicht das Die und Wir, sondern letztendlich, und das ist auch unser Auftrag, müssen wir alle da an einen Strang ziehen. Und ich nehme jetzt mal insbesondere auch die senatorische Behörde mit. Ich habe da eine sehr gute Zusammenarbeit und das geht auch nur gemeinsam und nicht die und wir, sondern wenn wir ein Anliegen haben, dann haben wir da eigentlich in der Regel ein gutes Gehör und man versucht uns da auch entsprechend zu helfen.
Obwohl gerade diese senatorische Behörde nicht den besten Ruf in Bremen genießt, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben.
Ja, aber man muss ja auch immer gucken von den Möglichkeiten, die man hat. So, ich könnte mir vorstellen, wenn Sie noch etwas im Haushalt finden und das der senatorischen Behörde geben, dann haben Sie sehr tolle Ideen, wie Sie da uns helfen können.
Wir hatten ja mal schwarze Kassen. Ein Bildungsressort.
Das
kann ich Ihnen dann mal mitbringen, die Artikel, wenn wir ins Kinderressort gehen.
Wir haben keine.
Meine letzte Frage ist, oder vorletzte Frage vielleicht, Sie waren ja vorher bei der Kirche, das ist nun mal nicht staatlich und jetzt sind Sie in einem, wie Kita Bremen ist kommunal, also eben haben mit Politik zu tun, viel enger. Gibt es da einen Unterschied? Das kann positiv sein, aber es kann auch negativ sein.
Also ich war ja in mehrfacher Hinsicht bei der Kirche und insofern muss ich jetzt auch eine differenzierte Antwort geben. Mhm. Also ich war ja in der Kirchenverwaltung selber. Das ist sehr auch wie der öffentliche Dienst. Mhm. Da wird vieles nach den Regeln dort entsprechend gemacht. Bei den Stiftungen, und ich war ja auch Geschäftsführer von verschiedenen Gesellschaften mit beschränkter Haftung, da hat man ein bisschen mehr Freiheiten.
Das auch schon bei den Angestellten von Schulen, das sind doch keine Beamten, ne? Zum Beispiel. Das
wir hatten auch eigene Beamten, wir konnten selber verwalten. Und da hat man schon etwas mehr Freiheiten, hat dann aber auf der anderen Seite auch nicht das Backup, was eine große Einrichtung wie die Kirchenverwaltung dann hat. Insofern bin ich ganz glücklich über unser Konstrukt mit dem Eigenbetrieb, den wir haben. Der vereint ja so ein bisschen beides. Man hat eine Verantwortung für den jeweiligen Betrieb, kann aber auch gleichzeitig sich mit seinen Sorgen und Nöten sozusagen an die Behörde wenden. Und das ist eigentlich eine schöne Sache.
Aber jeder Politiker kann ihn reinquasseln im weitesten Sinne, ne?
Ja, aber.
Also den positiven einbringen, aber kann auch, falls es mal Kritik geben sollte, kann jeder sagen, wir wollen aber, dass die Kita ganz anders organisiert wird, zum Beispiel.
Also Kritik ist ja auch immer gut. Das ist ja dann der eigene wenn Ansporn sozusagen. Hat, ja, genau. Wenn jemand erzeugen wir neue Themen. Aber wir haben ja auch einen Betriebsausschuss, der ist ja auch politisch besetzt und die Zusammenarbeit finde ich hervorragend. Und natürlich wird da intensiv diskutiert und natürlich wird auch geguckt, was ist die richtige Richtung. Aber man hat immer den Betrieb vor Augen und auch unseren Auftrag als frühkindliche Bildung.
Ich dachte halt immer, in jedem Ortsbeirat kann es ja Wünsche an die Kita geben, also auch eben im Positiven, aber eben auch Themen. Das ist halt, wenn man in so einem politischen System ist, noch mal ein bisschen was anderes. Es gab ja einige politische Importe, die in Bremen nicht so gut angekommen sind, weil sie halt sagten, jeder mischt sich hier ein. Jetzt kommt der Beiratsvorsitzende oder Sprecher und sagt zu mir, ich soll es so und so machen. Das haben nicht alle so geschätzt. Weil Bremen halt klein ist, ne? Da ist es noch ein bisschen was anderes als im Flächenland.
Aber ich blicke noch mal in die Vergangenheit zurück. Ich hatte ja ein relativ großes Einzugsgebiet und hatte mit vielen Kommunen zu tun. Also von Wilhelmshaven, Oldenburg, Kloppenburg-Vechta und natürlich auch die kleineren Kommunen und das Land Niedersachsen. Und ich darf Ihnen versichern, dass die Herausforderungen oder die Themen, die wir hier in Bremen haben, nicht nur Bremer Themen sind, sondern dass das in anderen Kommunen und auch beim Land Niedersachsen diese Themen auch gibt.
Verstehe. Was machen Sie zum Ausgleich? Sie haben auch keinen 9-to-5-Job, muss man sich vorstellen, Geschäftsführer von so einem doch sehr großen Betrieb haben Sie sehr viel zu tun. Was machen Sie zum Ausgleich, um Stress abzubauen?
Ich höre natürlich sehr gerne Podcasts. Das ist das eine, aber tatsächlich ist die Zeit etwas limitiert, das ist so. Ich gehe unglaublich gerne wandern, deswegen ja auch diese Idee mit dem Jakobsweg, in vielen kleinen Schritten sozusagen, da ans Ziel zu kommen. Und ich habe eine Familie und drei Kinder. Und
noch weniger Zeit für sich oder für Hobbys oder sowas?
Versuche denn natürlich am Wochenende konzentriert die Erziehungsarbeit nachzuholen, die vielleicht während der Woche keinen Erfolg hat.
Die anderen.
Also meine Kinder nicken denn nett, aber ansonsten wissen sie ihren eigenen Weg. Bitte?
Die sind Teenies,
oder? Genau, der Älteste ist 20.
Na ja, gut, der ist ja schon erwachsen, quasi.
Und dann haben wir noch einmal 17 und 15.
Ach so, ja. Und meine allerletzte Frage ist, verfolgen Sie die Papstwahl mit Interesse und haben Sie da einen Wunsch? Ich weiß nicht, ob er in dieser Sekunde schon gewählt ist, das wissen wir bei dir ja nicht.
Das ist wirklich eine spannende Geschichte und diese Frage habe ich schon ganz häufig gehört, weil man natürlich weiß, wo ich herkomme. Und diese Frage haben auch ganz viele gestellt, die sonst so nicht unbedingt direkten Kontakt, sage ich jetzt mal, zur katholischen Kirche haben. Also es interessiert unglaublich viele und mich natürlich auch. Und man muss noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Und der Papst Franziskus hat es verstanden, dass die neuen Kardinäle aus allen Teilen der Welt kommen, also nicht nur Europa, so wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Und insofern, das wird, denke ich, auf jeden Fall ein Vorteil sein. Also jetzt der neue Papst wird, wenn ich mal eine Prognose wagen darf, man kann ja Wetten abgeben.
Am Samstag ist ja wahrscheinlich schon gewählt, wenn das ausgestrahlt wird, aber das macht ja nichts.
Ja, ich versuch's mal. Ich glaube, Wette? Er kommt nicht aus Europa. Ja. Ich hoffe, also ich sag mal, die deutschen Katholiken haben ja manchmal etwas andere Vorstellungen davon, wie zum Beispiel Katholiken aus anderen Ländern. Reformprozess, synodaler Weg und so weiter. Ich hoffe, dass der neue Papst dafür offen ist und dass sich auch für uns deutsche Katholiken etwas in Richtung synodaler Weg ändern wird.
Aber Papst Franziskus waren Sie mit dem zufrieden? Schlecht reden soll man über
Tote. Ich finde, das war ein toller Papst.
Ja, das sagen ja sehr viele. Ne?
Ich habe einen Bericht über seine Arbeit gesehen, die er dort in Argentinien geleistet hat, wo er viel für die Armen getan hat und wo er ist ja sehr bescheiden aufgetreten und bis zum Schluss hat er noch Fußwaschungen vorgenommen. Ein ganz toller Mensch. Ich glaube tatsächlich, dass die Kurie ihn nicht alles hat machen lassen, was er eigentlich vorhatte. Und er war auch konservativ, das stimmt. Ich glaube, es wäre schön für uns alle, wenn der nächste Papst da ein bisschen offener wäre. Aber das kann ich ihm ja nicht vorwerfen. Und wir alle haben unser eigenes Wertkonstrukt und unsere eigenen Zielvorstellungen.
Das Alter spielt auch eine Rolle,
ne? Das Alter spielt auch eine Rolle. Gut, wenn man da jetzt nachschaut.
Wird der 25, wird er nicht sein.
Wäre es auch schön, vielleicht der nächsten Generation mehr Chancen zu geben. Ja, aber das ist ein spannendes Thema. Das verfolgen wir, glaube ich, alle sehr gespannt, was da rauskommt.
Man erlebt sowas ja auch nicht so häufig, ne? Deswegen ist es natürlich auch wirklich weit über die katholische Gemeinde oder Gemeinschaft hinaus von Interesse. Und er hat ja auch unheimlichen Einfluss, das darf man einfach nicht vergessen. Ja. Man tut immer so, ja gut, die katholische Kirche, hier Diaspora, aber trotzdem, der Papst ist, man merkt das ja jedes Mal, also schon das Interesse in Rom an diesem Ereignis ist ja sowas von bombastisch, ne? Muss man sich.
Die katholische Kirche hat einen großen Nachteil und einen großen Vorteil. Mhm. Das ist das Gleiche, erstaunlicherweise. Das ist eine Weltkirche und sie hat eine große Einheit und will diese Einheit bewahren. Und sie können den Gottesdienst feiern, der ist im Amazonasgebiet genauso wie er hier in Bremen ist. Ja, vielleicht gibt es ein paar lokale Einsprengsel, die das unterscheiden. Aber ansonsten ist das einheitlich und das möchte man natürlich bewahren. Nur, wie gesagt, zum Beispiel jetzt gerade die afrikanischen Länder sind deutlich konservativer als wir deutschen Katholiken. Mhm. Und das gilt es dann natürlich auszuhalten und sehr gut zu moderieren für den neuen Papst.
Mhm. Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Oder gibt es noch irgendwas, was wir unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben wollen?
Also wir sind immer für alles offen. Fragen, Kritik, Anregungen gerne auch an uns. Und ja, ich freue mich, für Kita Bremen tätig zu sein. Und ich glaube,
dass Bremen freut sich, glaube ich, auch.
Ja, das ist schön zu hören.
Danke. Sage ich jetzt mal so stellvertretend.
Ja,
gut, danke. Dann herzlichen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, gerne.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.